Halleluja. Es ist so kostbar, Herr. Dein Gegenwart ist es das, was zählt. Und du sagst, du bist heilig, du bist anders. Du übersteigst unseren Verstand. Du übersteigst das unsere Fantasie. Unser Verlangen, du bist größer als wir denken, du bist näher als wir uns vorstellen können. Herr, du bist da und das ist, was zählt und das, was ich, wonach wir uns streben. Herr, wenn du nicht kommst, wenn du nicht da bist, hat das alles keinen Sinn. Die Kranken werden krank bleiben und die Traurigen werden traurig bleiben und die Schwachen werden schwach bleiben, wenn du nicht da bist, Herr. Es bringt nicht viel, wenn wir hier kommen und Herr nicht da bist. Es bringt nicht viel, wenn wir hier, wenn wir Predigt haben und du nicht da bist, wenn deine Gegenwart nicht präsent ist. Herr, ich bitte dich um deine Gegenwart, dass das ausbreitet und erreicht unsere Herzen durch dein Wort. Dass du diese Predigt leicht machst für mich. Dass ich diese Predigt einfach predigen kann von deinem Herzen. Oh, bitte hilf mir, ein Gefäß zu sein. Nicht mehr und nicht weniger. Einfach zu vermitteln, was du auf dem Herzen hast. Nicht mehr und nicht weniger, Herr. Einfach dein Gefäß, ein Kanal zu sein und erlaub mir, von deinem Wort zu sprechen. Es ist schwer für einen Prediger, das ist eine Herausforderung zu übersetzen, das, was du in deinem Heiligen Geist zu mir sprichst, zu deiner Gemeinde sprichst. Aber bitte dich um Gnade, Herr. Damit demütige ich mich von deinem Thron, demütige ich von deinem Wille, damit du mir Gnade gibst, das zu sagen, was du zu sagen hast zu deinem Volk. Oh, zieh uns raus aus diesen Grenzen, aus unserer Religiosität. Zieh uns raus aus unseren Gruben, aus unseren Ketten in die Freiheit, Herr, durch dein Wort. Ich stelle mich zur Verfügung und hilf uns, das zu empfangen, was du zu uns zu sagen hast, Vater, im Namen Jesu. Amen. Preis dem Herrn, der Herr ist gut. Der Herr ist gut. Der Herr ist gut. Halleluja. Im alten Jahr, im alten Predigt, dass diese Predigt hieß die Design Gottes, habe ich zum Schluss habe ich eine Bibelstelle erwähnt, Lukas 2,41. Es geht einfach um eine familiäre Geschichte, diese Familie von Jesus, Josef, Maria, kleine Jesus ist in Jerusalem zum Passafest und passiert, die Eltern verlieren ihren Sohn, nur halt kann einfach passieren, natürlich. Auf dem Weg nach Hause, sie verlieren ihren Sohn, sie denken, er ist irgendwo da, er ist irgendwo mit anderen Mitreisenden. Auf einmal, wir haben unseren Sohn verloren, Jesus. Ne? Gut, Lukas 41 und 2,41. Und steht sie natürlich als vernünftige Eltern, sie kehren sofort zurück nach Jerusalem und suchen nach ihrem Sohn. Sie suchen 3 Tage lang. Und nach 3 Tagen, es kommt eine Idee, sie kommen zur Erleuchtung, vielleicht schauen wir mal in den Tempel. Vielleicht doch ist was dran an diesem Jungen. Und sie kommen in den Tempel und es steht im Wort, sie finden ihn stehen mitten unter dem Lehrer. Er steht mitten unter dem Lehrer und alle, die ihm zuhörten, wunderten sich über seinen Verstand und seine Antwort. Und hier müssen wir als Gemeinde anfangen zu denken, Leute, das war kein Kindergottesdienst, keine Kindertreffen, das war kein Gespräch zwischen einem Teenies und einem Jugendleiter in einer Landskirche. Das ist Jerusalem, das ist Herz von diesem Hauptstadt, das ist Tempel. Die Lehrer und Gelehrten damals waren Elite der Gesellschaft. Sie haben ihr Leben hingegeben, um Gesetz zu studieren. Sie waren Fachleute, was Gesetz betrifft. Viele von ihnen, wenn nicht alle, ich möchte korrekt sein, konnten mindestens erste 3 Buch Mose auswendig. Und auf einmal taucht 12-jährige Junge und versetzt sie alle im Erstaunen. ich denke mir, wenn es sowas heute passieren würde bei einer der großen Konferenzen in Europa, bei einer zentralen Konferenz in Europa, dass ein junger Mann, ein Teenager, wird im Schatten stellen, alle Geistprediger und Lehrer. Was werden wir sagen? Wir werden sagen, wow, das ist diese neue Generation, von wem wir prophezeit haben. Wir werden diesen Mann predigen lassen, als Mindestminimum Kinderdienst leiten, Jugenddienst und alles natürlich tun, um damit ihm zu unterstützen. Das würde ich auch machen. Dennoch, was hier im Wort steht, können wir nicht begreifen. Es ist schwer zu begreifen, was hier kommt. In Lukas 2,51, es steht folgendes, dass Eltern ihn finden und er geht mit ihnen nach Hause. Er geht nach Jerusalem. Und hier steht, und er ging mit ihnen hinaus und kam nach Nazareth und ordnete sich ihnen unter. In anderer Übersetzung steht, und war ihnen gehorsam. Was später kommt, ist noch schwieriger zu verstehen. Dieser Jesus, dieser gleiche Jesus, der gerade Lehrer und Gelehrte von diesem Tempel von Jerusalem im Staunen versetzte, der gerade dort predigte, er zieht sich zurück. Buchstäblich, er verschwindet aus öffentlichem Leben für 18 Jahre. 18 Jahre, er verschwindet von Oberfläche. 18 Jahre, wir hören nichts von ihm. 18 Jahre, das Wort sagt, berichtet von Jesus überhaupt nichts. 18 Jahre des Schweigens. Ich habe, denke ich, von Gott diesen Impuls bekommen, über diese 18 Jahre zu predigen. Diese 18 Jahre des Schweigens, das ist Titel meiner Predigt, 18 Jahre des Schweigens. Ich habe nur eins gesagt, Gott, es ist seltsam. Wie kann man über etwas predigen, was nicht im Wort steht? Dann hat Gott mich erinnert an das, was hier in meinem alten Lutherbibel steht. Das ist meine alte Studienbibel. Hier vor 15 Jahren ungefähr, wenn nicht länger, habe ich hier etwas notiert für mich. Ich habe dieses Zitat gefunden, als ich Leben von Luther studiert habe. Das ist dieses Zitat, gehört einem Philosoph, den ich nicht besonders sehr gut mag. Dennoch, das hat mich getroffen und ich wusste, das ist für mich. Und ich habe in dieser Bibel notiert und hier steht, wer viel einst zu verkündigen hat, schweigt viel in sich hinein. Wer einst den Blitz zu zünden hat, muss lange Wolke sein. Nochmal, wer viel einst zu verkündigen hat, schweigt viel in sich hinein. Wer einst den Blitz zu zünden hat, muss lange Wolke sein. 18 Jahre des Schweigens. Es ist nicht einfach, wenn du deine Berufung kennst, wenn du deine Bestimmung kennst, deinen Auftrag kennst, 18 Jahre zu schweigen. Das ist wie eine Ewigkeit. Theologisch gesehen können wir wenig was über diese Zeit sagen. Wir wissen ganz wenig. Eins, was wir aus dem Gesetz wissen, dass jeder Jude in Israel damals musste durch einen besonderen Tag, der heißt Bar Mitzwa, wo ein Jude wird zum Mann. Er wird reif. Auch man spricht von religiöser Reife. Vergehen diese 18 Jahre und wir sehen, Jesus ist kein Jünger mehr. Wir sehen, er steht in Synagoge und liest aus dem Buch Jesaja. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn er hat mich gesandt, den Elenden frohen Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, das Gnadejahr des Herrn ausrufen. Wir sehen Jesus, der Bart trägt. Wir sehen Jesus, der ein Tiefling trägt. Viele nennen ihn Rabuni, was heißt ein Lehrer, er ist gebildet. Jesus ist kein Junge mehr, er ist ein Mann. Er ist erwachsen, er ist reif. Er ist reif für seinen Dienst. Und Tatsache ist, dass das Wort, Schrift, erlaubt uns nicht. Gibt uns keine Chance, diesen Prozess zu beobachten. Freunde, die Wahrheit ist, dass sehr oft wahre geistliche Wachstum geschieht hinter den Kulissen. Wir sind als Menschen, wir wollen, dass jemand uns an die Schulter klopft, uns lobt. Wir wollen Anerkennung. Wenn du das brauchst, du bist noch nicht geistlich reif. Wahrheit ist, wenn du richtig geistlich wächst, dort, wo du geistlich wächst, du wirst öfter allein sein. Es wird keiner sein, der dich das sieht. Es wird keiner, die applaudieren. Es gibt keine Diplome dazu und Zertifikate, um deine Reife zu bestätigen. Es geschieht öfter hinter den geschlossenen Türen, wo du entscheidest, dich allein mit Gott zu sein, wo du entscheidest, dich auf die Knie zu gehen und Gott zu suchen und deine Schwäche, deinen Charakter und deine Sünde in deinem Leben zu konfrontieren. Dafür gibt es kein Diplom. Dafür gibt es kein Zertifikat. Und keiner will dich dafür loben. Als David kämpfte gegen einen Bär, keiner hat ihm zugeschaut. Als David einen Löwe besiegte, keiner hat ihm applaudiert. Er hat das allein gemacht, irgendwo in der Wüste, in einem Schatten, in einem Tal des Schatten. Aber genau dort hat David für dich geklärt. Goliath ist für mich kein Problem. Goliath ist für mich kein Problem. Wahrheit ist, wir sind ja Christen, wir wollen mal gleich mit Goliath anzulegen. Wir wollen Goliath bekämpfen. Wir sind noch nicht qualifiziert. Wir haben nicht mal mit einem Bär und einem Löwen gekämpft in unserem Leben. Wir wollen gegen Goliath kämpfen. Wir haben nicht mal uns gelernt, zurückzuziehen, Schweigen einzulegen für, ich sage nicht Jahre, Monate, paar Stunden in deinem Zimmer, ohne Handy, ohne Anrufe, ohne WhatsApps, ohne ganze diese Mist, mit Gott allein zu sein. Wir sind, laufen durch den Tag, Alltag, abgehetzt, finden keine Zeit für Gott und wir wollen Goliath besiegen in unserem Leben. Gefällt euch diese Predigt? Ja. 18 Jahre des Schweigens. 18 Jahre, wir hören nichts von ihm. Nichts, gar nichts. Wofür war das überhaupt nötig? Was hat er gemacht? Letzte, was wir von ihm hören, lesen, er wurde Eltern untergeordnet, er ordnete sich Eltern unter. Er war ihnen gehorsam. Es ist Predigt für euch, junge Leute. Wenn du deinen Eltern unterordnest, gibt es was zu tun. Eindeutig. Müll austragen, im Haus saugen. Es gibt immer was zu tun, wenn du und deinen Eltern untergeordnet bist. Jesus war ihnen gehorsam. Er war Menschen gehorsam, die nicht vollkommen sind. Trotz seiner Berufung, trotz seiner Bestimmung und Gabe, die waren schon sichtbar damals. Er entscheidet sich, dort zu dienen, wo sein Vater ihm hingestellt hat. Einfach zu dienen in diese Familie. Mühle austragen, putzen, Papa helfen, Josef helfen. Es ist ganz, ganz wichtig, wenn du reich werden willst, lerne zu dienen einfach dort, wo du bist. Lerne einfach vom Herzen alles zu geben, wo dich Herr hingestellt hast. Lerne einfach Menschen zu dienen, ohne dafür etwas zu bekommen, ohne Anerkennung zu bekommen, ohne Aufmerksamkeit zu bekommen, ohne diese Schulterklopfen zu bekommen. Lerne einfach Menschen zu dienen. Ich sage noch mehr, du wirst nie zu einem starken Leiter, wenn du diese Schule nicht durchmachst. Ein Etapp in deinem Leben, wo du in eine Gemeinde, wo die Gott gegeben hast, du dienst und du tust etwas in einer Gemeinde, einen Dienst von ganzem Herzen und Menschen fällt das nicht auf. Keiner lobt dich dafür. Sie gehen an dir einfach so vorbei. Wir müssen, ich sage noch mehr, wir müssen ab und zu sogar durch bestimmte Konflikte und Ungerechtigkeiten erleben und Manipulation und andere Dummheiten in unseren Kirchen, damit wir später als Leiter diese Dummheiten nicht mehr machen. Damit wir später Menschen nicht mehr manipulieren. Damit wir später anderen keine Ungerechtigkeit zufügen. Weil wir selber erlebt haben, was das ist. Ich weiß nicht, ob euch diese Predigt gefällt. In meinem Leben habe ich neulich berichtet, in einer der vorletzten Predigten war ein Moment, wo Gott hat mir Impuls gegeben, in einer Gemeinde zu dienen. Trotz bestimmter Gaben und Salbung auf meinem Leben, ich meine, ich predigte auf den Straßen und Menschen kamen zum Bus auf den Straßen, trotz meinem gebrochenen Deutsch. Gott hat gesagt, ich möchte, dass du in die Gemeinde dienst. Und zwar nicht am Kanzel, sondern ich möchte, dass du Gemeindeputzdienst übernimmst. 2,5 Jahre allein, die Gemeinde war nicht so groß, so 80, 70 Mann, allein habe ich ganze Räume geputzt und Toiletten und gesaugt und alles Mögliche und keiner hat mich bemerkt. Nach 2 Jahren, sie haben mich zum ersten Mal gelobt, weil da war ein Jubiläum und am Jubiläum ist es üblich, alle Dienste zu erwähnen. Sie haben gesagt, oh, danke dem Sergej, der macht Putzdienst. Sie haben gesagt, oh, 2 Jahre sind vergangen, weil das... Jetzt habe ich mich gelobt, jetzt ist 2 Jahre vorbei. Gott hat diese Übung für mich leicht gemacht. Nur ich bin der Zeuge, dass das war der Ort, wo Gott fing an, mich zu formen als Diener Gottes. Gott braucht keine Leiter. Gott braucht Diener, die später zu Leiter werden. Deine Reife fängt an nicht am Kanzel, nicht hier, irgendwo dort, wo du allein bist und Klo putzt, allein, wo du etwas tust für Menschen und dich keiner sieht. Das fehlt uns im Leib Christi. Wir wollen Anerkennung. Wir wollen ein Zertifikat. Wir wollen eine Belohnung. Ich bin der Meinung, dass jeder von uns muss einen bestimmten Dienst führen im Verborgenen. Und nicht unbedingt, dass keiner davon was erfährt, sondern du tust deinen Dienst so, als dich keiner weiß davon. Du tust deinen Dienst nicht für Menschen, du tust deinen Dienst für Gott. Ein Dienst im Verborgenen, 18 Jahre eigene Familie zu dienen, trotz der Salbung, trotz der Auftrag, Bestimmung. Halleluja. 18 Jahre des Schweigens. Jesus predigt nicht, Jesus heilt keine Kranken, treibt die Dämonen nicht aus. 18 Jahre des Schweigens. Und dann kommen 3,5 Jahre des Dienst. Genau diese 18 Jahre des Schweigens haben ihn freigesetzt, vorbereitet auf einen Dienst, der dauerte 3,5 Jahre. Und jemand kann sagen, sein Dienst war zu kurz. Wie kann man das begreifen? Olympische Athleten, Sportler, sie investieren Jahre in ein Training wegen einem einzigen Wettlauf, wegen dieser 100 Meter. Die Sportler investieren ihre Jahre, Monate, Stunden, Tage, Jahre, um einfach für eine Bruchteile der Sekunden, eine Sekunde schneller zu sein als der andere. Sie sind bereit, ihr Leben, sind bereit, für sich zu verbreiten, ganze Leben, für diesen Moment der Herrlichkeit. Die Wahrheit ist, wir sind bereit, eine Moment uns für Vorbereitung investieren und dann ganze Leben wollen wir Herrlichkeit genießen. Problematik ist bei uns im Leib Christi, wir wollen uns ganz wenig investieren in Vorbereitung. Wir verkürzen das, wir überspringen das, wir versuchen, dass das unsere Zubereitung möglichst kurz zu halten. Und dann verbringen wir ganze Leben in Mittelmäßigkeit. Mittelmäßigkeit im Leib Christi, das ist das, was mich ärgert. Jesus diente 3,5 Jahre, aber diese 3,5 Jahre haben einen Fluss auf nächste 2000 gehabt. Mittelmäßigkeit im Christentum, das, was mich ärgert, es soll nicht so sein. Mittelmäßigkeit, das ist, weißt du, es ist meine Definition, es ist dann, wo du nicht besser bist als die anderen, aber auch nicht schlechter. Du bist nicht schlechter als die anderen, aber auch nicht besser. Und es geht nicht besser zu sein, Nummer eins zu sein. Wir haben einen übernatürlichen, herrlichen Gott. Und es darf nicht mit dieser Mittelmäßigkeit so sein. Mittelmäßigkeit, wo du natürlich für dich ärgerst, dass du nicht diese Kraft nicht hast und diese Salbung nicht hast wie die andere, aber wiederum dich gleichzeitig sich beruhigt, dass du auch nicht schwächer bist und nicht weniger gesalbt als die anderen. Mittelmäßigkeit. Mittelmäßigkeit. Was mir gefällt, mir gefallen diese Propheten vom Alten Testament. Es war die Zeit, wo gab es eine einzige Volk Gottes, ein einziger Tempel, ein einziger Gottesdienst. Du konntest nicht in ein Ausland gehen, über die Grenze, über Jordan, einen anderen Tempel zu besuchen und sagen, andere Predigt zu hören, andere Lobpreis zu hören und sagen, wow, da ist besser, wollen wir das auch nachmachen. Es war eine Zeit, wo konnte jeder sagen, das alles, was wir machen, ist richtig, wir sind die Besten. Es war Gelegenheit, sich zufrieden zu geben und sich zu entspannen. Nur diese jungen Männer, so wie Isaiah, so wie Ezekiel, es war ihnen irgendwie nicht genug. Wir sehen Tempel, wir sehen Gottesdienst, wir sehen, dass auf dem Altar brennt ein Feuer. Nur sie haben diese Fragen gestellt, stimmt was nicht, trotzdem stimmt was nicht. Wir haben keinen Vergleich, wir haben keine andere Gemeinde, keinen anderen Gottesdienst. Aber etwas stimmt nicht. Wo ist der Feuer in unserem Herzen? Wo ist die Leidenschaft in unserem Herzen? Wo ist diese Liebe, brennende Liebe zum Gott in unserem Herzen? Halleluja, Halleluja. Diese prophetische Vision fällt in unsere Gemeinde immer noch. Ich weiß nicht warum. Wir haben diese prophetische Gabe reduziert, um nur ein Wort der Erkenntnis von Gott zu bekommen für eine bestimmte Situation und das war's. Als würde Gott nicht sagen, das fällt Feuer in eure Herzen. Es fällt in eure Gemeinden Leidenschaft. Diese erste Liebe zum Gott. Ich bewundere diese Prediger, diese Propheten, die können das Wort zu empfangen, was eine Situation betrifft. Okay, es ist legitim, es ist richtig sogar. Nur ich möchte etwas sagen. Als Paulus schreibt seinen Brief an die Gemeinde in Korinth, dass diese Gemeinde in Korinth war bekannt für ihre geistlichen Gaben. Prophetische Gabe in Gemeinde in Korinth war so verbreitet, dass Paulus musste sie sogar bremsen. Er sagt in seinem Brief, bitte, wenn ihr zusammenkommt zum Gottesdienst, bitte ein, nicht alle zusammen, ein soll prophezeien, die anderen sollen das auslegen. Weil Gemeinde in Korinth war überfüllt mit Gabe des Heiligen Geistes. Gabe der Prophetie war sehr verbreitet. Dennoch, Paulus nennt in seinem Brief diese Gemeinde als fleischlich. Er sagt, denn ihr seid im Fleisch. Trotz dieser ganzen Gabe des Heiligen Geistes, trotz der Gabe der Prophetie, Paulus sagt, ihr seid im Fleisch. Denn eine geistliche Gabe ist nicht unbedingt ein Beweis für deine geistliche Reife. Amen. Und wir sehen das in der Welt, wie viele Menschen, die begabt sind, talentiert sind, sie entfernen sich von Gott, genau aus dem Grund, weil sie talentiert und begabt sind. Weil Talent und Gabe verdrehen dir den Kopf und du denkst, ich bin zu attraktiv für den Herrn. Ich bin so attraktiv, ich bin zu schön als Frau für diesen Gottesdienst. Ich bin zu talentiert für Christentum. Ich bin zu die Beispiele sind Elvis Presley und die anderen. Das verdreht den Kopf. Lassen wir die Welt, nehmen wir die Gemeinde. Die Gemeinde streiten, gehen in Spaltung, trennen sich. Warum? Aus dem Grund, weil jemand meint, er ist mehr begabt und talentiert und hat mehr Gabe vom Heiligen Geist als der Pastor. Oder sage ich was Falsches? Es ist Realität. Christen, die begabt sind, aber unreif, unmündig, wie Kinder. Paulus sagt genauso, ihr streitet darüber, wem gehört, ihr seid, ich gehöre zum Paulus, sage ich bin zu Apollos. Seid ihr da nicht fleischliche Menschen? Für die Naiven, die heute hier sind, damit sie mein Wort nicht verdrehen, ich bin für geistliche Gaben. Jesus, Heiliger Geist, gibt uns Gaben, damit wir ihm dienen können, auch Prophetien. Nur, es ist etwas mehr, in meiner Definition, im Reich Gottes zählt nicht das, was du hast, sondern das, was du bist. Das ist eine gute Predigt. Denn leider, sehr oft, wie Christen, wir sehen, wie diese Erbe im Galater 4,1,2, ein Erbe, der solange hier steht, der Erbe unmündig ist, unreif, unterscheidet sich ihm nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist. Wir sind alle Kinder Gottes. Wir haben diese ganze Verheißungen, Gaben stehen uns bereit, ist alles gehört uns. Aber solange wir unmündig sind, haben wir nichts davon. Problem bei uns, wir sehen begabte Menschen in die Gemeinde und wir setzen ihnen einen Dienst. Wir ziehen eine Gabe über einen Charakter vor. Habe ich richtig gesagt in Deutsch? Ihr versteht mich sowieso im Heiligen Geist, das bin ich mir sicher. Wir stellen eine Gabe über eine Frucht. Gabe kann man bekommen, Frucht muss wachsen. Wir wollen nicht Zeit nehmen für das Wachstum. Wir wollen einfach heute und jetzt. Reife. Entschuldigung. Reife. Ich bin online, ne? Reife, meine Definition. Reife ist nicht das, wie viel du weißt, mein Freund. Reife ist das, wie viel du davon lebst. Menschlich gesehen, wir wollen alle, ne, wir sind halt so, wir wollen immer dieses Zertifikat haben für alles, was wir machen. Wir wollen ein Diplom, ein Beweis, dass wir reif sind. Bei Gott sagt, du kannst mich nicht in deine theologische 6 Semester einschließen. In deine 12 Bücher mit durch deine mich begreifen. Wir wollen etwas bewältigen, etwas erreichen, etwas auf die Beine stellen, damit jeder weiß, dass ich reif bin. Jesus ist kein Ziel, keine Station, keine Endstation, keine Etappe in deinem Leben. Jesus sagt über sich selber, Jesus sagt, ich bin der Weg. Und wenn du zum Jesus kommst, es ist gut, ich freue mich für dich, aber du bist noch nicht am Ziel. Du musst mit ihm einen bestimmten Weg gehen. Bestimmte Situationen, und lass mich dir sagen, Tiefen und nicht nur Höhen, Höhen und Tiefen, Höhen und wieder Tiefen, und dann Höhe und wieder Tief, und dann Höhe und wieder Tief. Ich habe solche Krisen gesehen, die nur Tiefen erleben. Du musst mit ihm einen bestimmten Weg gehen. Und es klingt romantisch und abenteuerlich, aber tatsächlich, der Ziel, der Weg ist das Ziel. Und dieser Weg ist nicht immer einfach. Wir sprechen von Beziehungen, wir sprechen so schnell über die Beziehung mit dem Herrn. Aber auf diesem Weg mit dem Herrn fühlst du dich oft allein. Du gehst mit ihm, aber du siehst ihn nicht. Du betest und bekommst keine Antwort manchmal. Wenn ich Zeit für Gott nehme, nicht immer bekomme ich eine Antwort. Du gehst mit ihm, du suchst nach ihm. Du erkennst ihn und du hast so ein Gefühl, du kennst ihn immer weniger. Weil er wird immer größer. Es gibt einen Begriff in Theologie, paradoxale Erkenntnis des Herrn. Du kapierst nichts davon, wenn du selber nicht das erlebst. Problematik ist bei diesem Weg mit dem Herrn, du siehst selber nicht, wie du reif wirst. Weil Reich Gottes hat eine Eigenschaft. Reich Gottes kommt so, dass du nicht merkst. Du merkst selber nicht, wie du reif wirst. Du merkst selber nicht, wie du anders wirst. Anders reagierst auf deine frühere Eigenschaften und Gewohnheiten. Du bist jetzt anders. Obwohl du nicht so etwas Spektakuläres erlebt hast. Diesen Weg hat dich verändert mit ihm. Nur vorausgesetzt, du gehst diesen Weg mit Jesus. Du gehst mit ihm durch Höhen und Tiefen. Ein Weg, reif zu werden. Schauen auf das Leben von Jesus. In Philipper 2,7 steht, er entäußerte sich selbst, nahm Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Dieser Weg will nicht jeder gehen. Sohn Gottes unterordnet sich diesem fleischlichen, dieses zeitlichen, diesem irdischen Leib. Als er 12 wird und steht in Jerusalem in den Tempel, und setzt alle Lehrer in Staunen, kommen seine Eltern rein und er ordnet sich Eltern runter, wird ihnen gehorsam. Später kommen diese 18 Jahre des Schweigens. Er ist der Wille des Vaters gehorsam. Er ist unterordnet den vielen Wille des Vaters. 18 Jahre des Schweigens. Dann kommt dieser Tag am Jordan, wo Stimme Gottes vom Himmel sagt, das ist meine geliebte Sohn, an ihm habe ich mein Wohlgefallen. Heiliger Geist kommt wie ein Taube auf den Schulter. An diesem Tag, dieser Jesus ordnet sich diesem Prophet Johannes. Selber dieser Prophet sagt, ich bin nicht würdig, dich zu taufen. Ich bin nicht würdig. Aber Jesus hat gefunden jemanden, den er sich unterordnet. Unterordnung ist nicht für Anfänger. Unterordnung für die Reifen. Wenn du sprichst mit einem unreifen Christ, einem unreifen Mensch, einem unreifen jungen Mann, er kann schon 18 sein, du kommst in sein Zimmer und siehst du Müll und Dreck und sagst, räum das auf, dann sagt er, lass mich, ich bin schon erwachsen. Die Unmündigen kommen mit dieser Ausrede, ich bin erwachsen. Ich bin ein erwachsenes Kind, ich bin begabt, was sagst du mir? Ich sehe Müll in deinem Leben. Wie viele solche junge Menschen mit Müll in ihrem Kopf wollen leben wie Erwachsene? Sie wollen leben wie Erwachsene, Beziehungen mit Erwachsenen, wie Erwachsene haben, Intimität haben wie Erwachsene. Ohne jede Verpflichtung dafür. Dieser Zeitpunkt im Leben von einem jungen Mann in Israel, beim Mitzwa, ist eine Zeit, wo ein Junge ist bereit, Verantwortung zu übernehmen. Heute diese jungen Kerle, unmündige Kinder eigentlich, wollen Intimität von einer Frau. Sie wollen das, was eigentlich Männern zusteht. Weil nur ein Mann, ein Mann ist bereit, Verpflichtungen zu übernehmen, einen Bund einzugehen, sich zu verbinden, zu verpflichten, Ehebund einzugehen und sagen, ich werde im schlechten, guten Tage bei dir sein. Gefällt euch diese Predigt? Gehorsam. Ein Mann sieht das nicht als Niederlage, als etwas Beschämendes, sich zu unterordnen. Wille Gottes und einen Bund mit einer Frau anzugehen. Problematik im Leib Christi, wir denken über uns, dass wir alle gehorsam sind. Und demütig. Ein Mann Gottes hat eine Definition gegeben, was heißt eine Unterordnung. Eine Gehorsam. Gehorsam und Unterordnung ist nicht Gehorsam und Unterordnung, wenn das dir alles passt. Wenn du einverstanden mit alles bist, natürlich ist es leicht zu gehorchen. Gehorsam und Ordnung ist dann, wenn dir das dich nicht passt, nicht bequem ist. Wenn du nicht einverstanden bist, aber du hast trotzdem zu gehorchen. Weißt du, ich war beim Militär, bei einer komischen Einheit, und dann, wenn du bekommst einen Befehl und sagst so, yes, sir, du verstehst nicht viel, aber du sagst, yes, sir, ich verstehe nicht viel, ich begreife das überhaupt nicht, das ist Blödsinn in meinen Augen, aber du sagst, jawohl. Ein Offizier sagt, Sergej, du nimmst deine Einheit 1000 Meter nach Norden und 300 nach Westen. Du denkst, was für ein Blödsinn. Aber du lernst, ja zu sagen. 1000 Meter nach Norden, 300 Meter nach Westen. Mit der Zeit lernst du das, dass du nach 300 Meter nach Westen kriegst du einen neuen Befehl. 800 Meter nach Westen und 200 Meter nach Süden. Kapierst du immer noch nichts? Yes, Sir. Und wenn nur Mission erfüllt ist, begreifst du die Logik. Und die wird auch nicht viel gegeben, dass du das nicht verplapperst, wenn du in Gefangenschaft kommst, dass du nicht alles erzählen kannst. Das gehört zur Strategie Gottes, Halleluja, in deinem Leben. Gefällt dir das? Aber jemand will sagen, Sergej, wir sind hier nicht bei Speziellenheit. Ich weiß, Tatsache ist folgendes, dass Entschuldigung, aber nicht alles, was Gott uns sagt, ist verständlich und bequem für uns. Wille Gottes ist öfter für uns sowas von unbequem und unverständlich. Oder lege ich falsch, wenn Gott dir sagt, versöhne dich, vergebe. Oder wenn Gott sagt zu dir, es ist höchste Zeit für dich, diese Beziehung zu beenden, aber höchste Zeit. Unbegreiflich. Du hast zwei Varianten. Entweder wirst du warten, bis Einleuchtung kommt in deinem geistlichen Kopf und du begreifst alles natürlich und dann wirst du gerne dich nachfolgen und gehorsam sein. Aber glaub mir, du wirst lange hier warten. Und ich sehe immer wieder Christen, die laufen ihr ganzes Leben in diesem Warten an eine besondere Erleuchtung. Sie laufen immer noch in diesen Nebel. Und du hast andere Variante. Und den Demütigen gibt es Gnade. Demütigen gibt es Verstand. Demütigen gibt es Weisheit, ihm zu verstehen. Oh, das ist so toll. Ihm zu begreifen. Gibt es einen Blick, zu erkennen, das, wovon du keine Angst gehabt hast. Und das Letzte, wo Jesus gehorsam war und sich unterordnete, das waren die Leiden, Passion. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Versteht ihr, sogar Jesus damals an dieser Nacht in Gethsemane, er hat Frage gestellt, wenn nur möglich wäre, dass dieser Kelch an mir vorbeigeht, diese ganze Leiden, wenn uns das möglich wäre, dass es vorbeigeht, aber wenn nicht, nicht meine Wille, deine Wille soll geschehen. Leider, wir leben in dieser Illusion. Christen heute, aber wir müssen das tun, weil gemäß das Wort 1. Petrus 5 und alles andere, hört mir zu, wir können über Reich Gottes predigen, über Reich Gottes, über Eigenschaften des Reich Gottes und alles, was dir zusteht, aber wenn du nicht bereit bist, mit ihm zu leiden, du bist nicht bereit, mit ihm zu regieren. Sag Amen einfach, wenn du einverstanden bist. Wenn du nicht bereit bist, mit ihm zu leiden, du bist nicht bereit, mit ihm zu regieren. Gefällt euch immer noch? Darum als Folge steht Philipper 2,9. Darum, nicht sage ich, hier steht, darum hat ihn Gott über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie deren beugen, die im Himmel, auf Erden, unter der Erde und alle Zeugen benennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Genau darum, weil er hat sich geäußert und demütig war und diesen Weg treu gegangen. Darum als Jesus bringt dieses Beispiel und sagt, wenn wir ihn treffen, einmal, wir werden diese Begegnung haben im Himmel, er wird sagen, komm rein. Du gute und treue Knecht, komm rein in Freund des Herrn. Er sagt nicht, du komm rein, du begabte und gesalbte, talentierte Knecht, komm rein, du treue. Er spricht Charakter an. Ich habe es nicht gleich verstanden. Ich habe es begriffen nach ein paar Mal, als Propheten waren bei uns. Und ihr wisst, wie Propheten, sie kommen zu dir und sprechen, wie toll du bist und was für einen Beruf du haben wirst und was für eine Salbung kommt auf dein Leben und was Gott durch dich machen will, eine Vision. Wir sind beflügelt, wir sind auf dem siebten Himmel. Und das war so, das waren zwei wirklich Männer, die prophetische Gaben hatten. Und sie sprachen zu einem tolle Vision, zum anderen tolle Vision. Und bei mir, sie kamen vorbei und sagten, du bist treu. Der andere war genauso. Er hat tolle Visionen gegeben, richtig Mann Gottes. Und bei mir, du bist treu. Ich sage, Gott. Du Du sagst zweimal zu mir das Gleiche. Ein einziges Wort, dass ich treu bin. Als später habe ich das begriffen. Gott sagt, du brauchst dieses Glas alles nicht. Du weißt es schon in deinem Herzen. Das Wichtigste für mich ist, dass du treu bist. Hört mir zu. Deine Gehorsam heute wird bestimmen Herrlichkeit deiner nächsten Tage, deine Zukunft. Deine Unterordnung heute, deine Gehorsam heute wird bestimmen die Herrlichkeit deiner Zukunft. Wir haben Generationen von Christen, die leben in einer Illusion. Sie sind rebellisch, was Eltern betrifft. Sie sind nicht unterordnet, kein einziges Pastor. Sie versuchen, jeden Konflikt aus dem Weg zu gehen und Leben leicht zu machen. Und überall schließen sie keinen Kompromiss. Aber sie besuchen die Gemeinde und lesen ein paar christliche Bücher. Und sie haben ein Gefühl, dass sie Jesus nachfolgen. Illusion, Täuschung. Heute mein Appell an euch, prüft eure Herzen. Bist du deinen Eltern gehorsam? Mich interessiert das nicht, dass sie an Gott nicht glauben. Akzeptierst du sie? Nee. Respekt. Zeigst du ihnen würdigen Respekt? Oder bist du im Streit mit ihnen? Verstehst du, mich interessiert es nicht, dass du in deinen geistlichen Papa oder Mama oder deinen Pastor verliebt bist. Es ist wurscht, verstehst du? Wenn du ein Problem mit deinen Eltern hast, das ist dein Problem. Du wirst es nicht bedenken, dass du eine tolle geistliche Familie gefunden hast. Es geht um deine irdische Familie, sie zu ehren. Bist du dort gehorsam? Ich sage nicht, dass du überall sich unterordnen musst, aber finde jemanden, eine Gemeinde, einen Pastor, wo du sagst, ich werde hier gehorsam sein. Jesus hat jemanden gefunden. Jesus hat Johannes den Täufer gefunden. Er war ihm überhaupt nicht, das kann man nicht vergleichen, diese zwei Männer, aber er hat jemanden gefunden, wo er seine Knie beugte. Und wie lebst du, wie gehst du dein Leben mit Jesus? Schließt du, weil wir neigen dazu, wenn ein Konflikt kommt, Herausforderung, wir schließen einen Kompromiss, wir erlauben unseren Kindern alles. Wir reden das mit einem Wort, vergleichen wir das, sagen wir das Wort Hauptsache Liebe. Wir schließen Kompromisse. Bist du bereit, einen Preis zu zahlen in der Nachfolge? So möchte ich heute euch einladen, nicht nur, wenn du Jesus nicht kennst, dein Leben Jesus zu übergeben. Die Predigt war eigentlich nicht für Anfänger, ne? Aber ich habe immer wieder erlebt, du sprichst über tiefere Sachen, über wirklich, was für Erwachsene ist. Aber wenn es Geist Gottes durch dich spricht, die Neulinge kommen zum Jesus, weil sie spüren, das ist das Wahre, es ist Gott ist da. Es ist kein dünnes Evangelium, kein Spielchen in einer Kirche, das ist Gott spricht zu mir. Und euch alle, Kinder Gottes, wenn du angesprochen warst, auf irgendeine Weise, du trägst eine Verantwortung von dem, was du gehört hast. Ich kann dir heute jetzt dir ein bisschen eine Unterstützung, ein Gebet, vielleicht ein paar Worte in deinem Leben, was dir vielleicht helfen werden. Aber bitte, ignoriere nicht das, was du gehört hast. Du musst mit dem Wort des Herrn auseinandersetzen. Ob du das verstehst oder nicht. Halleluja. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. Und ich danke dir, dass du schon jetzt bereits heute auch hier und jetzt tust in uns. Dass du offenbarst deinen Sohn Jesus Christus, deinen Charakter, dein Weg, haben wir heute gehört, von deinem Weg, von deiner Demut, Gehorsam, Unterordnung. Hilf uns einfach, unseren Weg zu gehen. Hilf uns heute auf dieser Etappe, diejenigen, die heute schwach sind, entmutigt sind, dass sie wieder zu Kräfte kommen, dass sie wieder ermutigt werden. Dass sie stark und noch stärker werden. Herr, hilf uns bitte nur um eins, dich ernst zu nehmen. zu empfangen, festzuhalten, zu beschützen, das du zu uns gesagt hast. Vater, im Namen Jesu. Amen.